ARD. Ein Serum mit Silikonbürste auf die Kopfhaut fürs Haarwachstum, ein paar Sekunden Lichttherapie, eine Stunde Sport, Sauerstoffkammer, Sauna. Ach ja, und 100 Pillen am Tag schluckt er auch noch. Und das alles vor 9 Uhr morgens. Brian Johnson, ein amerikanischer Tech-Millionär, hat sich vorgenommen, nicht zu sterben. Oder zumindest möglichst spät. Dafür geht er jeden Abend früh ins Bett. Das hat er der Wired-Chefredakteurin Katie Drummond im Interview erzählt.
Every day begins the night before. I have built
Brian Johnson sagt, sein gesamtes Leben ist um seinen gesunden Schlaf herumgebaut. Gesund heißt gute Tiefschlaf- und REM-Phasen, in denen der Körper sich regenerieren kann. Seine Schlafwerte, seine Körpertemperatur und vieles mehr monitort er akribisch. Ich schaue mir das Interview an und denke, dafür, dass er angeblich so gut schläft und so fantastische Vitalwerte hat, sieht er ganz schön ungesund aus. Beinahe leichenblass. Aber Brian Johnsons Ziel ist klar. Er wird in diesem Leben auf keinen Fall sterben. Mein Name ist Caro Matzko und ich kläre in dieser Sendung, was es mit dem Trendbegriff Longevity auf sich hat. Denn längst steckt hinter diesem PR-Wort eine riesige Industrie, die Schönheit und ewige Jugend verspricht. Die Wissenschaft versteht darunter jedoch etwas anderes. Ich frage drei Spitzenforschende, was der Modebegriff Longevity, also Langlebigkeit, für sie in ihrem Fachgebiet bedeutet. In der Demenzforschung, der Epidemiologie und der Stammzellbiologie.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Brian Johnson versteht seine Langlebigkeit als Mission. Er erzählt, dass er ein Role Model werden will. Ein ewig lebendes gesellschaftliches Gegengift, so bezeichnet er es, zur Abhängigkeit von krankmachenden Produkten und kapitalistischen Strukturen. Sein Projekt nennt er Blueprint und verdient mit den Produkten, die er aus seinen Selbsttests kreiert, viel Geld. Das braucht er jedoch auch, denn für seine eigene Gesunderhaltung gibt er laut einer Hochrechnung des britischen Guardian pro Jahr 2 Millionen aus. Er meidet krankmachende Umweltfaktoren wie verschmutzte Luft und Wasser und zu viel Sonnenexposition und er fastet ab 12 Uhr mittags. Er hat sich mit Plasmatransfusionen aus dem Blut seines Sohnes versucht, überwacht seine Körperdaten mit künstlicher Intelligenz und bezeichnet den Tod nur mehr als rein technisches Problem, das sich lösen ließe.
You're addicted to longevity.
Yeah, there's probably no way of actually getting over addiction other than controlling where your addiction is pointed.
Brian Johnson ist überzeugt, dass sich Altern verlangsamen lässt. Mit Schlaftracking, Lichtduschen, Nüchternheit und Präzisionsmedizin. Und mit viel Kontrolle. Das alles macht er auf Social Media publik und der Spott der Kritiker ist ihm sicher. Brians Unsterblichkeitsprojekt sei in erster Linie eine Essstörung mit millionenschweren Forschungsbudget. Johnson selbst sieht sich jedoch als Freiheitskämpfer. Er wolle sich nicht mehr abhängig machen. Ich gebe zu, so seltsam, radikal und science-fiction-esque Brian Johnson in diesem Wired-Interview rüberkommt, ein paar seiner Beweggründe finde ich durchaus nachvollziehbar. Und darüber hinaus ist sein Anliegen hochaktuell. Unser aller Lebenserwartung steigt, jedoch nicht unsere Health Span, also der Zeitraum, in dem wir gesund sind. Volkserkrankungen wie Demenz, Krebs, Diabetes oder Depressionen nehmen zu. Ob das, was Brian Johnson an sich ausprobiert, dagegen hilft, ist völlig unklar und für uns Normalos so auch gar nicht umsetzbar. Aber was ist denn heute schon realistisch? Wer beschäftigt sich mit unseren gesunden Lebensjahren im Alter?
Als Wissenschaftlerin und als Epidemiologin versuchen wir zu verstehen, was macht uns krank und wie bleiben wir gesund.
Das ist Annette Peters. Sie ist Direktorin des Instituts für Epidemiologie am Helmholtz Munich. In ihrer Forschung untersucht die Professorin, wie Umwelt und Lebensstil das biologische Altern beeinflussen.
Da ist es ganz, ganz spannend, über die Zeit zu verfolgen, wann treten Krankheiten auf. Und wie lebe ich auch gut im Alter? Welche Risikofaktoren spielen da eine Rolle? Und kann ich die zugrunde liegenden Mechanismen im Körper verstehen?
Beginnen wir also mit den Bedingungen, unter denen wir altern. Annette Peters erforscht sogenannte biologische Uhren, molekulare Mechanismen, die anzeigen, wie schnell unser Körper tatsächlich altert, unabhängig vom kalendarischen Alter. Ihre Studien zeigen, wer dauerhaft hoher Luftverschmutzung ausgesetzt ist, altert messbar schneller.
Wir untersuchen zum Beispiel die Auswirkungen der Umwelt auf die Lebenserwartung, aber eben auch auf die biologischen Prozesse, wie wir das nennen, die eben die Umwelt in unserem Körper auslösen kann. Zum Beispiel können wir zeigen, dass hohe Luftschadstoffkonzentrationen dazu führen, dass das epigenetische Altern, wie wir das nennen, schneller voranschreitet, als wenn die Belastung niedrig ist gegenüber Luftschadstoffen.
Epigenetisches Altern bedeutet, dass man nicht per Geburtsjahr und Kalender misst, wie alt ein Mensch ist, sondern daran, wie sich die Aktivität der Gene im Laufe des Lebens verändert. Forscherinnen und Forscher schauen sich dafür chemische Schalter auf der DNA an, sogenannte Methylierungen. Diese Schalter beeinflussen, welche Gene an- oder ausgeschaltet sind. Mit zunehmendem Alter häufen sich typische Muster solcher epigenetischen Veränderungen. Daraus lässt sich eine Art epigenetische Uhr ablesen, die oft präziser anzeigt, wie fit oder belastet ein Organismus wirklich ist, als die bloße Zahl der Lebensjahre. Unser Körper verrät also über die Genaktivität, wie alt wir wirklich sind. So kann jemand mit 50 biologisch noch wie 40 wirken oder umgekehrt schon wie 60. Annette Peters war lange bei den CORA-Studien mit dabei. CORA steht für Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg. Seit 1984 wurden Krankheitsursachen und deren biomedizinischen Grundlagen bei über 17.000 Teilnehmenden untersucht. Heute ist Annette Peters leitende Forscherin der bundesweiten Großstudie NACO, die über 200.000 Männer und Frauen an 18 Studienzentren untersucht. Die NACO-Gesundheitsstudie wurde 2014 ins Leben gerufen, um die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland besser zu verstehen. Also, was für genetische Voraussetzungen haben wir? Wie und wo leben wir? Und was hat unser Lebensstil und unsere Umgebung für Auswirkungen auf unsere Genetik, unsere Gesundheit und damit auf unsere Lebensdauer?
Bei der Auswertung von NACO freue ich mich besonders darauf, dass wir das Zusammenspiel zwischen der Genetik und dem Lebensstil und der Umwelt wirklich untersuchen können. Da haben wir gesehen, dass unsere Studie in Augsburg, die CORA-Studie, alleine zu klein war. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass eben diese biologische Alterung in der Tat mit frühzeitigen Todesfällen assoziiert ist. Aber wir konnten nicht herausfinden, wie zum Beispiel die genetische Prädisposition dort eine Rolle spielt.
Das Ziel der NACO-Forschenden ist herauszufinden, wie wir individuell mit dem, was wir genetisch mitbringen, auf Lebensstil und Umweltfaktoren reagieren. Und in einem zweiten Schritt die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer zu motivieren, gesünder zu leben und auf gesundheitlich belastende Umweltfaktoren wie beispielsweise Hitzewellen vorzubereiten, damit sie sich davor besser schützen können.
Wir arbeiten da im Rahmen eines europäischen Projektes mit einer Firma zusammen, die digitale Lebensstilverbesserung anbietet. Wir werden die deutsche Warnwetter-App des Deutschen Wetterdienstes mit einbauen und deren Empfehlungen mit den Teilnehmenden zur Verfügung stellen. Und wir werden sie auch zum ersten Mal fragen, ob sie wissen möchten, wenn sie ein hohes genetisches Risiko hätten, also ein sehr hohes genetisches Risiko hätten. Weil wir davon ausgehen, dass wenn man ein starkes genetisches Risiko hat, man am meisten davon profitiert, dass man sich gesund verhält. Und dafür wirklich Belege zu finden, das ist eigentlich unser Ziel.
Annette Peters Forschung ist auch persönlich motiviert. Sie lebt mit einem angeborenen Herzfehler. Früh lernte sie, wie entscheidend Lebensstil für die eigene Lebenserwartung ist. Das ist also genau das Rädchen, an dem Longevity-Extremist Brian Johnson wie verrückt dreht. Er vermeidet alles, was dem Körper schadet und versucht, so gesund wie möglich zu leben, um auch seine epigenetische Uhr zurückzudrehen. Professor Peters betont dagegen, individuelle Verantwortung ist wichtig. Aber politische Rahmenbedingungen sind es auch, indem quasi von oben für saubere Luft, sauberes Wasser und saubere Böden gesorgt wird. Ob wir also lange gesund leben, hängt mit unseren Genen, unserer Epigenetik, unserem Lebensstil, aber auch von Umweltfaktoren ab. Ein anderer Risikofaktor in Sachen Longevity, also Langlebigkeit, ist natürlich auch die Gesundheit unserer Kommandozentrale, also unseres Hirns. Eine Volkskrankheit, die vor allem mit fortgeschrittenem Alter auftritt, ist die Demenz. Rund 1,8 Millionen Menschen leben derzeit in Deutschland mit dieser Diagnose, Tendenz steigend. Das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen prognostiziert im Jahr 2030 bis zu 1,9 Millionen Demenzerkrankte. Im Jahr 2040 könnte die Zahl auf 2,3 Millionen ansteigen. Christian Haas ist Professor und Alzheimer-Forscher in München am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in München.
Je älter wir werden, umso höher ist die Chance, Alzheimer zu kriegen. Und mein Ex-Chef bei Harvard hat mal ganz überspitzt gesagt, wir müssen alle nur alt genug werden, dann kriegen wir es schon. Ja, also es ist sehr überspitzt, ja. Stimmt auch nicht mehr ganz, weil diejenigen, die mal so die Schwelle von 90 oder noch mehr erreicht haben, kriegen die Krankheit immer seltener, ja, als ob die irgendwie in irgendeiner Form geschützt sind. Ob wir damit unser Leben auf Ewigkeiten heraus verlängern können, wenn wir die Krankheit wirklich besiegen würden, weiß ich nicht. Zumal dann eben natürlich auch Tumore kommen und andere neurodegenerative Erkrankungen. Aber sicher, also ich glaube, wir sind auf dem Weg dazu, die Krankheit zumindest zu verlangsamen. Und Ziel wäre eigentlich, den Ausbruch der Erkrankung um 5 bis 10 Jahre zu verschieben, weil dann verschiebt sich das Krankheitsbild so lang, dass letztendlich das im normalen Lebensalter kein Problem mehr darstellt.
So makaber es klingen mag, das Ziel der Forschenden ist es also, die Demenzerkrankungen zeitlich nach hinten zu schieben, sodass wir vorher gegebenenfalls an einer anderen Krankheit sterben. Denn die letzte geriatrische Lebensphase ist häufig multimorbide. Das heißt, die Patienten leiden an mehreren chronischen Krankheiten gleichzeitig. Christian Haas erforscht seit den 90er Jahren die Demenzerkrankung Alzheimer. Also seit einer Zeit, in der man erst wenig über die zugrunde liegenden zellulären Mechanismen wusste. Christian Haas beobachtete ein pathologisches Merkmal. Die Ansammlung und Ablagerung des Amyloid-Beta-Peptid. Dieses Amyloid bildet Plaques, die das Gehirn regelrecht verkleben. In den Nervenzellen gibt es dann weitere Verklumpungen, die sich Tangles nennen.
Alle Alzheimer-Patienten haben eine sehr einheitliche Pathologie. Die haben sogenannte Plaques, Amyloid-Plaques. Die treten in großen Zahlen auf dem Gehirn und verkleben regelrecht das Gehirn und sind auch völlig unlöslich. Die liegen außerhalb von Nervenzellen vor. Und in den Nervenzellen gibt es weitere Verklumpungen. Die nennen sich Tangles. Und beides zusammen, diese Doppelpathologie sozusagen, die verursacht letztendlich die Erkrankung. Auslöser ist der Baustein, aus dem die Plaques bestehen. Und wenn die Plaques da sind, lösen die Tangles aus und die Tangles innerhalb der Nervenzellen töten letztendlich Nervenzellen ab.
Die Plaques bestehen aus einem ganz kleinen Peptid, also einem Eiweiß. Diese Peptide verkleben, bilden dann Fäden, die sich zu Klumpen verbinden. In jungen Jahren wird das Amyloid gut abgebaut, aber je älter man wird, umso schlechter funktioniert der Abbaumechanismus. Doch nicht jeder, der Plaques entwickelt, bekommt auch Alzheimer, hat Christian Haas in seiner Zeit als Postdoc in Harvard herausgefunden. Also machte er sich mit seinem Team auf die Suche nach den Stoffen, die für den Abbau des Amyloids verantwortlich sind. Aber nicht nur das. Die Forscherinnen und Forscher rund um Professor Haas machten sich auf die Suche nach den Ursprüngen des Amyloids. Sprich, woher kommt dieser Stoff, der die Plaques entstehen lässt?
Und dieses Amyloid ist ein kleines Bruchstück, ein kleiner Schnipsel aus einem großen, großen Eiweiß. Und aus dem großen Eiweiß wird wie mit einer Schere letztendlich mit zwei Schnitten dieser kleine Schnipsel rausgeschnitten. Das sind zwei verschiedene Scheren, die machen den Job. Und wenn die geschnipselt haben, wird das Amyloid frei und kommt dann im Gehirn auch außerhalb der Nervenzellen vor in großen Mengen. Und je größer die Mengen werden, umso schneller fängt es an zu verklumpen und zu verkleben.
Der Grundbaustein der Plaques war also identifiziert. Und so konnte auch zielgerichtet ein Antikörper gefunden werden, der den Kampf gegen die schädlichen Eiweißablagerungen im Gehirn, also die Amyloid-Plaques, aufnimmt. Die Antikörper können die Plaques verringern und so den geistigen Abbau verlangsamen, vor allem wenn die Krankheit noch im frühen Stadium ist.
Das ist ein Mechanismus, da hat man Antikörper hergestellt gegen dieses Amyloid. Und diese Antikörper erkennen die Plaques und setzen sich auf die Plaques drauf. Und wenn die Antikörper auf den Plaques drauf sitzen, ziehen die Fresszellen im Gehirn an. Das sind Immunzellen im Gehirn, so wie wir es auch sonst im Körper überall haben. Die riechen regelrecht Plaques und vor allem, wenn die mit Antikörpern besetzt sind, werden die aktiviert und fressen die Plaques regelrecht weg. Das heißt, man kann den Patienten, der Plaques hat, behandeln mit dem Antikörper, die Plaques gehen weg. Das kann man verfolgen mit bildgebenden Methoden. Im lebendigen Patienten kann man sich das über Wochen hinweg anschauen, wie die Plaques immer stärker und stärker abgebaut werden. Und man sieht jetzt bei den Patienten, wenn man die sehr früh behandelt, während des Krankheitsverlaufs sehr, sehr früh anfängt zu behandeln, sieht man über die Zeit hinweg eine Verlangsamung des klinischen Zerfalls, des Gedächtniszerfalls. Der kann noch nicht gestoppt werden, den geht es schon noch immer schlechter, aber eben langsamer.
Und das ist ein großer Erfolg, weil behandelnde Ärztinnen und Ärzte jetzt zum ersten Mal eine Therapie haben, die den Verlauf der Alzheimer-Erkrankung verändert.
Am 15. April 2025 wurde in Europa der erste Amyloid-Antikörper Lecanemab zur Behandlung von Alzheimer im frühen Stadium zugelassen. Unter strengen Auflagen, nämlich nur für Patientinnen und Patienten mit 1 oder 0 ApoE4-Kopien und nachgewiesener Amyloid-Pathologie. Am 25. Juni 2025 hat die Europäische Arzneimittelbehörde auch ein zweites Präparat zugelassen, den Antikörper Donanemab, und Ende September 2025 noch ein drittes, Kisunla. In Deutschland läuft noch das frühe Nutzenbewertungsverfahren für das Präparat Lecanemab. Der gemeinsame Bundesausschuss hat die Beschlussfassung auf Mitte Februar 2026 terminiert.
Bislang haben wir also von Forschungsbestrebungen gehört, die den Einfluss von schädlichen Umweltfaktoren und genetischen Voraussetzungen untersuchen und von Medikamenten, die den Verlauf von Alzheimer-Erkrankungen verlangsamen können. Allesamt gute Ansätze, um die gesunde Spanne des Lebens zu verlängern. Aber könnte es auch eine Art medizinischen Jungbrunnen geben, der unser biologisches Alter zurückschraubt? Eine Wissenschaftlerin, die über allem Science-Fiction-Hokuspokus erhaben ist, ist Magdalena Götz, Professorin und Leiterin der Stammzellenforschung am Helmholtz Munich.
Die Lebensdauer ist ja evolutionär bestimmt. Das heißt, in unserem Körper läuft ein Programm ab, was dann sagt, jetzt reicht's. Natürlich ist dieses Programm, kann man auch mal ansprechen, natürlich normalerweise mit der Reproduktion verknüpft. Und nach der Reproduktion gibt's ja vielleicht evolutionär gesehen, ist nicht mehr so viel Sinn, da noch lange da zu sein. Aber wir leben ja in einer anderen Gesellschaft, wo es andere Produktivitäten gibt. Und deshalb ist es natürlich interessant, das produktive Leben zu verlängern oder daran zu arbeiten, Krankheiten zu bekämpfen und diese gesunde Phase zu verlängern. Mit den richtigen Reprogrammierungsmethoden kann man sicher auch die Lebensspanne verlängern.
Reprogrammierung, das klingt nun wirklich nach Science Fiction. Aber für Magdalena Götz und ihr Team ist das der Kern ihrer Forschung.
Eine ganz neue Entdeckung ist eben, dass man eine Zelle in eine andere umprogrammieren kann. Und das kann ich natürlich am besten an meinem eigenen Forschungsgebiet erklären. Wir können nämlich, und haben das auch erfunden, Gliazellen im Gehirn, das sind die Stützzellen im Gehirn, in Nervenzellen umwandeln. Die Nervenzellen, die kennt man, das sind sozusagen die Zellen, die die Informationsverarbeitung überwiegend im Gehirn machen. Die Gliazellen tragen schon auch dazu bei. Jetzt sterben sehr oft Nervenzellen ab, bei Schlaganfall, in neurodegenerativen Erkrankungen. Und diese Nervenzellen kann man nicht ersetzen. Die werden auch nicht vom Gehirn selber ersetzt. Jetzt, wie kann man die wieder ersetzen? Die kann man entweder rein transplantieren, also zum Beispiel aus Stammzellen, die in der Zellkulturschale wieder solche Nervenzellen bilden, kann man die transplantieren. Oder man programmiert die Zellen, die schon im Gehirn sind, nämlich diese Gliazellen, in neue Nervenzellen um. Und das ist uns eben gelungen, schon vor vielen Jahren. Und da haben wir jetzt viel dran gearbeitet, wie wir das verbessern können, mehr Nervenzellen generieren können, die richtigen generieren können. Das wäre die Reprogrammierung.
Gliazellen sind das eine. 2012 wurde der Brite John Gordon und der Japaner Shinya Yamanaka mit dem Nobelpreis ausgezeichnet für die Entdeckung, dass reife Zellen des ausgewachsenen Körpers in unreife Stammzellen zurückverwandelt werden können. Dank ihrer Forschung kann man aus einer normalen Hautzelle sogenannte pluripotente Stammzellen gewinnen und ist nicht mehr auf die ethisch umstrittene Entnahme von embryonalen Stammzellen angewiesen.
Pluripotente Stammzellen sind Stammzellen ganz am Anfang der Entwicklung eines Organismus, die tatsächlich noch alle Organe des Organismus, also zum Beispiel des Menschen, bilden können. Und tatsächlich können diese pluripotenten Stammzellen eben Nervenzellen, Muskelzellen, Leberzellen, all diese Zellen bilden.
Und das war ein medizinischer Durchbruch, sagt Magdalena Götz.
Jetzt haben wir ganz viel Zugang zu menschlichen Zellen. Ne? Man reißt sich einfach ein Haar aus und kann dann tatsächlich aus den Zellen, die da dran heften von der Haarwurzel, die kann man in Zellkultur nehmen, die umprogrammieren in diese Stammzellen, diese ganz frühen Stammzellen. Und aus denen kann man dann zum Beispiel wieder Nervenzellen machen. Und diese Nervenzellen kann man dann wieder in die Patienten transplantieren, um abgestorbene Nervenzellen zu ersetzen. Das wäre so ein Ansatz.
Diese Zellersatztherapie könnte also für eine Art menschliches Ersatzteillager sorgen, das uns ermöglicht, länger gesund zu leben. Neue Körperteile, also für die Longevity. Mittlerweile gibt es laut Magdalena Götz gute Protokolle, wie man pluripotente Stammzellen ganz differenziert dazu bringt, sich zu neuen Nerven-, Muskel- oder Herzmuskel- oder Netzhautzellen zu entwickeln. So konnten in klinischen Studien bereits Patienten behandelt werden, zum Beispiel mit Parkinson oder Makuladegeneration, einer Augenerkrankung, bei der Zellen in der Netzhaut absterben. Transplantiert werden jedoch nur Zellen, die so programmiert sind, dass sie sich nicht mehr teilen, da die Gefahr von Wucherungen und Tumoren sonst gegeben wäre. Doch das ist noch längst nicht alles. Die Forscherinnen und Forscher haben im Rahmen der Zellersatztherapie festgestellt, dass man die Zellen bei der Reprogrammierung nicht nur quasi zurückbauen kann zu pluripotenten Stammzellen, wie wir sie als ganz frühe Embryonen hatten, sondern wenn man am Rad der Zeit dieser Zellen nur ein bisschen schraubt, kann man sie auch einfach nur verjüngen.
Wir werden die Chromosomenenden kürzer, oder die Energielieferanten der Zellen, die sogenannten Mitochondrien sind oft geschädigt. All diese und noch viele mehr, diese Schäden und Altersschäden, die kann man sozusagen wieder zurücksetzen. Und nachdem man das dann gefunden hat, das ist also eine sogenannte teilweise Reprogrammierung, wir gehen also nicht ganz zur Stammzelle zurück oder wir machen jetzt keine Nervenzelle oder eine andere Zelle, sondern wir gehen einfach so ein bisschen in Richtung frühere Entwicklungsstadien. Und so hat man eben gefunden, dass man eben diese Reprogrammierung auch zur Verjüngung einsetzen kann. Und das hat man tatsächlich auch im Tierversuch dann in ganzen Organismen zeigen können, dass also die alternden Mäuse, die einen Buckel haben, die ein struppiges Fell haben, dass auch diese ganzen Erscheinungen eben sich verbessern. Ich will jetzt hier nicht den Jungbrunnen an die Wand malen, aber tatsächlich so war es. Also der Buckel verschwindet und Kalkablagerungen können auch wieder zurückgehen und so. Und das ist einfach ein sehr spannendes Feld. Das ist weit weg von der klinischen Anwendung im Moment. Aber wie so oft, die Grundlagenforschung eröffnet eine völlig neue Tür, von der wir nie gedacht hätten, dass sie überhaupt offen ist.
Noch sind jedoch viele Fragen offen. Wie lange hält der Verjüngungseffekt an? Wie oft kann ich die bucklige Maus verjüngen? Und wenn ich sie zu oft verjünge, bleibt sie dann forever young? Reprogrammierung ist biologisch mächtig, aber damit auch riskant. Zu viel zurückdrehen erhöht Tumorrisiken. Bis der Jungbrunnen erforscht und vom Tierversuch auf uns Menschen übertragbar ist, werden wir steinalt sein. Longevity ist mehr als ein Lifestyle. Es ist ein Blick in unsere biologische Zukunft. Zwischen gesunder Lebensweise, personalisierter Prävention und therapeutischer Zellverjüngung eröffnet sich ein gigantisches Diorama, das uns alle angeht. Schließlich altern wir alle. Ob wir auch alle sterben? Vermutlich ja. Nur nicht Longevity-Rockstar Brian Johnson, behauptet er in seinem Wired-Interview zumindest.
Will be forgotten. They'll people remember in that context. But when they look at me, they'll be like, oh yeah, like he just was ahead of the time.
Und wer weiß, vielleicht wird die Medizin in einigen Jahren viel mehr wissen über unser Erbgut, unsere epigenetischen Schalter und wie wir das Zellalter verjüngen können. Vielleicht ist Brian Johnson ja tatsächlich seiner Zeit voraus. Und Altern wird in erster Linie ein Gestaltungsspielraum werden. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Caro Matzko und habe euch erzählt, wie sich die Wissenschaft mit Longevity, also der Langlebigkeit, beschäftigt. Wenn ihr mehr über die Körperersatzteile der Jetztzeit erfahren wollt und wie sicher diese sind, empfehle ich euch den IQ-Podcast von meinem Kollegen Helmut Nordweg. Er kümmert sich um die neue Medizinprodukteverordnung der Europäischen Union. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit auch viel über Kaffee gelesen. Es gibt verschiedene Studien, die nahelegen, Kaffee ist viel gesünder als gedacht. Aber stimmt das auch so wirklich? Und was genau passiert da eigentlich in unserem Körper, wenn wir Kaffee trinken? Unsere Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info gehen in ihrem Podcast Synapsen der Frage nach, warum manche Menschen mit Kaffee sogar Migräneattacken verhindern und andere vom Kaffeetrinken Angstzustände bekommen. Mit zum Teil überraschenden Erkenntnissen. Zum Beispiel in der Frage, wie viel Espresso Kinder vertragen könnten. Der Podcast klärt auch auf, warum der Kaffeeanbau es im Klimawandel so schwer hat und welche neuen Kaffeesorten da eine Lösung wären, inklusive Kaffeeverkostung extra für euch. Synapsen, Gesundheit und Wissenschaft. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.